Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Seit Monaten debattiert das ganze Land über Migration und fast alle Parteien versuchen sich dabei in nationalistischer Rhetorik und Politik gegenseitig zu überbieten. Dass Härte gegenüber Migranten und Flüchtlingen gefragt ist, weiß vom Stammtisch bis zur Politik-Talkshow jeder. Auch die Grünen sind mittlerweile eingeknickt und haben auf ihrem Parteitag Ende November ganz im Sinne der Realpolitik den europäischen Asylrechtsverschärfungen zugestimmt. Nur die Linke ist bei dieser Frage tatsächlich zerstritten.
Ja, wie so oft. Während die meisten Linken frei nach dem Motto »Die Arbeiter haben kein Vaterland« von Migrationskritik wenig halten, gibt es dennoch die lautstark vertretene These, eine ungeregelte Migration sei schlecht für die hiesige Arbeiterschaft, weil die Migranten die Löhne drücken würden. Was von solchen Thesen zu halten ist, das klären wir in dieser Folge. Wir wollen dabei ganz sachlich fragen, was sind die Argumente dieser linken Migrationskritiker und was sollte man ihnen entgegenhalten? Dazu gleich mehr. Werbung.
Wer sich für Politik interessiert, kommt an ihnen nicht vorbei. Die Blätter für deutsche und internationale Politik widmen sich Monat für Monat auf 128 Seiten den großen Fragen unserer Zeit, jenseits technokratischer Sachzwänge und neoliberaler Alternativlosigkeit. Und ich habe die Zeitschrift seit vielen, vielen Jahren im Abo. Die Blätter erscheinen im Eigenverlag und sind damit redaktionell und wirtschaftlich völlig unabhängig.
Jetzt könnt ihr die Blätter im Aktionspaket bestellen. Das enthält ein Print- und Digitalabo der Blätter, zusätzlich das Blätter-USB-Archiv mit allen Texten seit 1956 und obendrauf gibt es noch den druckfrischen Reader Heiße Neue Welt mit den wichtigsten Blättertexten zur Klimakrise. Damit sichert ihr euch informierte Lektüre sowie unabhängigen und kritischen Journalismus und verschenken kann man das Abo-Paket natürlich auch. Alle Infos findet ihr unter blätter.de/abo. Der Link steht wie immer in der Episodenbeschreibung.
Immer wieder hören wir in Talkshows und lesen wir in den Zeitungen, dass zu viele Migranten kommen würden. Innerhalb weniger Monate hat sich durch mediales Dauerfeuer eine extrem migrationsfeindliche Stimmung im Land breit gemacht. Keineswegs nur konservative Politiker beklagen die vermehrte Ankunft von Migranten und Flüchtlingen, etwa aufgrund einer angeblichen kulturellen Unvereinbarkeit. Auch Linke treten immer wieder als Migrationskritiker auf. Am bekanntesten ist sicherlich Sarah Wagenknecht, die noch vor einem Monat sagte, Deutschland ist überfordert. Deutschland hat keinen Platz mehr. Deutschland ist nicht länger bereit, Destination Nummer 1 zu sein. Die Zahlen sind viel zu hoch.
Das sieht auch ein Großteil der Bevölkerung so, aber laut Wagenknecht nicht etwa, weil diese recht sei. Zitat, natürlich gibt es ganz viele Menschen, die wählen die AfD, nicht weil sie recht sind, sondern weil sie wütend sind, weil sie verzweifelt sind. Das ist eine sehr eigenartige Begründung. Ja, die Leute sind verzweifelt, das stimmt, und das ist inmitten der ökonomischen Misere wenig verwunderlich, nur richten sie ihre Wut ja offenkundig gar nicht gegen diejenigen, die dafür verantwortlich zu machen wären, sondern gegen Menschen, die bislang gar nicht hier gelebt haben. Man könnte auch sagen, ihre rechten Haltungen kehren diese Leute dann besonders stark heraus, wenn es ihnen schlechter geht. Es ändert aber wenig daran, dass diese Haltung nicht anders als rechts zu bezeichnen ist. Und auch viele linke Migrationskritiker nehmen diese Haltung an, etwa wenn sie behaupten, die nach Deutschland kommenden Migranten und Flüchtlinge würden als Lohndrücker des Kapitals fungieren und dadurch eine negative Auswirkung auf die hiesige Arbeiterbevölkerung haben.
Das ist die linke Spielart der Migrationskritik. Behauptet wird, dass die Migration der deutschen Arbeiterklasse schadet und deshalb sei man dagegen. Auch von Wagenknecht kennen wir solche Aussagen, etwa aus dem Bundestagswahlkampf 2021, als sie sagte, es sei klar, Zitat, dass wir dringend Regeln brauchen, die verhindern, dass Zuwanderer in unserem Land als Lohndrücker missbraucht werden können. Es gibt eine Reihe von Branchen, in denen wären die Löhne in den zurückliegenden Jahren längst gestiegen, wenn die Unternehmen nicht immer wieder auf billige Arbeitskräfte aus dem Ausland hätten zugreifen können. So wird etwa bei Postzustellern oder Reinigungskräften ein miserables Lohnniveau verfestigt, von dem viele Menschen das Leben in einer durchschnittlichen deutschen Großstadt nicht mehr finanzieren können.
Dieses Zitat ist insofern bemerkenswert, als Wagenknecht selbst noch festhält, dass es nicht einfach die Schuld der Migranten ist, dass sie als Lohndrücker genutzt werden, sondern dass es eine bewusste Entscheidung des Kapitals ist, sie als Lohndrücker zu missbrauchen. Heute scheint Wagenknecht diesen Standpunkt umgekehrt zu haben. Gelobt wird das deutsche Unternehmertum, dem sie mit ihrer im Gründungsprozess befindlichen Partei beistehen will, während Migranten eher unerwünscht sind. Aber stellen wir uns doch einmal ganz allgemein die Frage, wieso es überhaupt möglich sein sollte, dass Migranten als Lohndrücker genutzt werden. Oft geht das Argument folgendermaßen. Die Migranten kommen aus Ländern mit niedrigerem Lohnniveau, weshalb für sie ein deutsches Gehalt im Niedriglohnsektor immer noch sehr hoch ist. Dadurch sind sie bereit, zu verhältnismäßig niedrigen Löhnen zu arbeiten, was es für deutsche Arbeitnehmer wiederum schwieriger mache, Lohnerhöhungen durchzusetzen.
Intuitiv ergibt das Sinn. Wenn etwas knapp ist, wird es teurer. Wenn etwas im Überfluss vorhanden ist, dann wird es billiger. Das lernt man in jeder VWL-Vorlesung im ersten Semester. Nach dieser Logik müsste mehr Migration bedeuten, dass der Lohndruck innerhalb des betroffenen Landes immer höher wird. Das mag abstrakt Sinn ergeben, wir sollten jedoch eines nicht vergessen. Die wahre Arbeitskraft ist im Kapitalismus eine besondere Ware. Das dürfte auch Wagenknecht wissen, die sich ja vor langer Zeit noch Kommunistin nannte, Marx auch tatsächlich gelesen hat. Während sich laut Marx jede Ware abhängig davon austauscht, wie viel Arbeitszeit in ihr vergegenständlicht ist, ist die wahre Arbeitskraft eine höchst umstrittene. Permanent kämpfen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um die Höhe des Lohns. Es gibt ein historisches moralisches Element, wie Marx es nannte. Also ist das Lohnniveau eines Landes nie einfach gegeben, sondern kann sehr stark variieren, etwa aufgrund der bereits etablierten Lebensweise oder der Kampfbereitschaft der Arbeiter, der Stärke der Gewerkschaft also und auch anderer Institutionen, die das Leben der Arbeiter absichern oder verbessern.
Ja, richtig. Und genau deshalb gibt es ja auch keinen Automatismus, aus dem heraus mehr Migration zu niedrigeren Löhnen führt. Immerhin könnten auch deutsche und ausländische Arbeitskräfte gemeinsam streiken. Und umgekehrt gibt es auch keinen Mechanismus, aus dem heraus eine Knappheit an Arbeitskräften zu mehr Lohn führt. Blicken wir auf den zweiten Teil von Wagenknechts Zitat. Sie sagt, es gibt eine Reihe von Branchen, in denen wären die Löhne in den zurückliegenden Jahren längst gestiegen, wenn die Unternehmen nicht immer wieder auf billige Arbeitskräfte aus dem Ausland hätten zugreifen können. Das ist schon insofern bemerkenswert wieder, als ja hier einfach behauptet wird, das wäre so passiert. Ja, die Löhne, die wären einfach gestiegen. Also als, ich meine, das kann man ja nicht einfach behaupten. Man kann ja nicht sagen, ja, die Löhne wären sicherlich gestiegen, nur ist es leider nicht passiert. Man kann vielleicht sagen, die Möglichkeit wäre vielleicht etwas eher da gewesen, aber so zu behaupten, als wäre wie durch ein Sachzwang einfach so einer inneren Logik folgend die Löhne einfach gestiegen, das halte ich auch für Quatsch. Und gerade Wagenknecht müsste es ja eigentlich besser wissen. Die hat im Bundestag immer darauf hingewiesen, wie die Regierung Leute in schlecht bezahlte Jobs zwingt, wie die Arbeitsgesetze liberalisiert werden, um irgendwelche Subunternehmen zu gründen oder Leiharbeitsfirmen zu gründen, mit denen man die Leute bescheißen kann. Das weiß die Frau alles. Und trotzdem behauptet sie, wären die Migranten nicht da gewesen, dann wären auch die Löhne gestiegen. Das ist schon sehr eigenartig, ja.
Im Übrigen gibt es ja Branchen, die sehr, sehr viele Migranten haben, also überdurchschnittlich viele Migranten haben, in denen die Löhne extrem gestiegen sind, also im Softwarebereich, ja, der ist ja ohne Migration gar nicht denkbar, ja. Und da können wir ja große Lohnentwicklungen in den guten Positionen erleben in den vergangenen 10, 15 Jahren. Also da ist es keineswegs so, dass die Migration dafür gesorgt hat, dass die Löhne stagnieren oder unten bleiben. Es ist halt auch eine große Nachfrage da.
Ja, und was bei Wagenknecht jetzt interessant ist, sie argumentierte eigentlich in einem sehr neoklassischen Sinne. Du hast ja eben schon gesagt, das lernt man in der VWL-Vorlesung eigentlich im ersten Semester. Ja, wenn was knapp ist, geht der Preis hoch. So. Und das Komische ist nur, wir sehen ja das Gegenteil seit Jahren. Es wird ja an allen Ecken und Enden über Fachkräftemangel, über Arbeitskräftemangel gesprochen. Und eigentlich wäre eine Lohnerhöhung ja die logische Folge, wenn wir diese ökonomische Theorie einfach mal ernst nehmen.
Von einer solchen Lohnerhöhung auf breiter ökonomischer Front ist aber wenig zu sehen. Und wenn es Lohnerhöhungen gibt in Deutschland, dann wohl vor allem deshalb, weil der gesetzlich festgelegte Mindestlohn steigt, was Arbeiter in anderen Branchen ermutigt, auch nach Lohnerhöhungen zu fragen. Über diese kleinen Schritte hinaus sehen wir wenig Bewegung in Lohnverhandlungen, wie auch Peter Schad vor einigen Monaten in einem sehr lesenswerten Grundsatzartikel für die Junge Welt festgehalten hat. Schad schreibt dort: Aber stimmt es nicht, dass wenigstens die deutschen Arbeiter wirklich bessere Löhne und Arbeitsbedingungen hätten, wenn die Migranten entschlossen draußen gehalten würden? Auch hier muss ausgeklammert werden, dass sich ein Fachkräftemangel, wie er aktuell ja in aller Munde ist, nicht unmittelbar in bessere Löhne und Arbeitsbedingungen übersetzt. Der trifft nämlich als eine ökonomische Rahmenbedingung auf die unternehmerische Freiheit zu entscheiden, wie damit umgegangen wird.
Was ist darunter zu verstehen? Schad schreibt: Wenn dem Kapital das Angebot an Arbeitskräften nicht passt, dann kennt es verschiedene Arten, damit umzugehen. Eine Variante ist, dass die Unternehmen selbst Arbeiterinnen und Arbeiter ausbilden und so für eine Korrektur bei der Konkurrenz der Arbeiter sorgen. Eine andere Reaktion ist die erneute betriebswirtschaftliche Prüfung aller technisch möglichen Rationalisierungen. Wenn Fachkräfte nur noch mit potenziell höheren Löhnen zu haben sind, mag sich die eine oder andere technische Lösung plötzlich lohnen, die bisher nicht wirtschaftlich war. Kein Wunder, dass hohe Löhne in der Volkswirtschaftslehre deshalb auch den zweifelhaft guten Ruf haben, Innovationstreiber zu sein. Und gerade Letzteres kann man sich leicht vorstellen. Ich hatte hier im Podcast mal von einem Freund erzählt, der vor Jahren noch als Ferienjob Schoko-Weihnachtsmänner vom Band genommen und in die Einwickelmaschine gelegt hat. Es wäre ein Job, bei dem man sich normalerweise ja sofort fragen würde, hä, warum gibt's da keine Maschine für? Das ist ja irgendwie so eine erste stupide Beschäftigung auf den ersten Blick. Nun, ganz einfach, weil sich diese Maschine ja erst lohnt, wenn der Lohn zu teuer wird. Ja, dann wird in der Tat eine Maschine eingesetzt, was dann aber wiederum Arbeitskräfte freisetzt und die Konkurrenz unter den Arbeitern erneut erhöht. Und das ist ja auch tatsächlich eine mögliche Folge eines Fachkräftemangels, dass dann mehr automatisiert wird, etwas wegrationalisiert wird, und das führt dann gar nicht unbedingt zu besseren Arbeitsbedingungen oder mehr Lohn. Und da sehen wir schon mal diese Theorie, wonach Fachkräftemangel gleich mehr Lohn bedeutet. Die ist aus mehreren Gründen einfach falsch.
Und leider handeln ja auch nicht alle Arbeitgeber rational. Also den Irrsinn kann man ja überall beobachten. Und manchmal unterhält man sich ja auch dann mit Leuten, die, weiß ich nicht, ein Kosmetikstudio betreiben oder ein Restaurant. Ehe die mit den Löhnen nach oben gehen, machen die lieber einen Tag dicht. Also die verzichten lieber ganz auf Gewinne, als die Löhne generell anzuheben oder irgendwas zu verbessern. Es ist, und selbst wenn man es ihnen durchrechnen würde, dass es sich aber lohnen könnte, dann machen sie es trotzdem nicht. Also es ist auch zum Teil einfach eine Verbohrtheit, die dazu führt, dass die Löhne nicht steigen. Das muss man auch ganz klar festhalten. Also so rational sind Arbeitgeber keineswegs. Und wir müssen auf den wichtigsten Punkt von Schads Text zu sprechen kommen. Die Konkurrenz zwischen den Arbeitern, die gibt es sowieso immer. Egal, ob zusätzliche Migranten ins Land kommen oder nicht, dass die Möglichkeiten, ein gutes Leben zu führen, in dieser Gesellschaft umkämpft sind, dass die einen Top-Positionen erringen, während die anderen von Monat zu Monat krebsen und sich keinen Urlaub leisten können. All diese Dinge gehören zu dieser Gesellschaft, ob mit oder ohne Migranten dazu. Wenn man das erst einmal verstanden hat, ergibt es schlichtweg keinen Sinn, die Migranten für zusätzliche Konkurrenz verantwortlich zu machen, dann sollte man sich als Linker gegen diese Konkurrenz schlechthin stellen, egal ob sie zwischen Deutschen ausgefochten wird oder zwischen Deutschen und Migranten.
Schad schreibt: Apropos zusätzliche Konkurrenz, da entdeckt eine linke Migrationskritik schon wieder an der allen Arbeitern gemeinsamen Zumutung, nämlich dass sie gegeneinander ausgespielt werden, den entscheidenden Unterschied. Die Migranten verschärfen die Konkurrenz, die deutschen Arbeiter leiden unter ihr. Warum sind das eigentlich nicht die Migranten, die unter der Konkurrenz der Deutschen leiden? Oder, wenn man schon die Gleichung nicht einfach umdrehen will, warum ist es nicht der Arbeiter, der darunter leidet, mit allen anderen Arbeitern in Konkurrenz gesetzt zu sein? Wer so redet, der weiß schon wieder an einer Gemeinsamkeit den entscheidenden Unterschied zu finden. Das heißt aber auch, dass nicht das Argument zur Migrationskritik führt, sondern die schon unterstellt ist und sich damit nur rechtfertigt.
Ja, es wäre ja ähnlich, wie wenn die Frauen sagen würden, die Männer, die als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, drücken die Löhne, und umgekehrt, die Männer werfen das den Frauen vor. Ja, würden die alle mal nicht arbeiten, dann wäre auch der Unternehmer ja gezwungen, höhere Löhne zu zahlen etc. Also das kann man ja durchspielen und dann sieht man den Irrsinn nochmal in anderer Weise.
Man hat ja auch solche Sachen aber in der Geschichte erlebt, ne? Also es war ja zum Beispiel so, dass im Frühkapitalismus vor allem das Kapital ja vom Staat gezwungen wurde, gewissermaßen die Frauen- und Kinderarbeit zu reduzieren, aber das Kapital hat ja bis dahin eigentlich sehr lange gerne billige weibliche und kindliche Arbeitskraft benutzt, was dann wiederum den Kindern und vor allem auch den Frauen natürlich diesen Ruf eingebracht hat, dass die die Löhne nach unten ziehen, anstatt dass man mal auf die Idee gekommen wäre, gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne sich einzusetzen. Das ist leider Gottes auch in der Arbeiterbewegung ja immer wieder vorgekommen.
Ja, es wirkt nur, wenn man dieses Argument dann heute nochmal bringen würde, besonders absurd, da so viele Frauen erwerbstätig sind. Aber bei Migranten kann man da immer noch viele, also wenn man das Migranten zuweist, kann man da wirklich noch viel Zuspruch ernten, also über die rechten Lager ja weit hinaus. Auch diese vielen linksliberalen Zirkel, die es so gibt, sagen dann auch, ja, da sehen sie schon ein Problem oder so. Wenn man eine konsistente.
Also ich glaube, es ist egal, wir kommen vielleicht später nochmal wirklich auf diesen Punkt des Nationalismus zurück. Das ist schon eine sehr eigenartige Art und Weise, wie viele Menschen eigentlich in der Bevölkerung sich so sehr mit ihrer Nation einsetzen, dass sie komplett von allem Ökonomischen abstrahieren, also von, ich sage mal, allen Widersprüchen, die es da gibt, zum Beispiel zwischen Kapital und Arbeit, und dass sie dann daran eigentlich gar nichts verkehrt finden und dieses Deutschsein ihnen so wichtig ist, dass sie sagen, die Migranten müssen wir draußen halten, weil die uns ökonomisch schaden könnten, obwohl ja sehr viele Deutsche, beispielsweise diejenigen, die sie zu schlechten Löhnen anstellen, ihnen viel mehr schaden als irgendein Migrant, das hier könnte.
Ja, wenn man eine konsistente linke Position einnehmen will, dann kann man doch nicht sagen, Ausländer raus, damit die Konkurrenz wenigstens nicht schlimmer wird als ohnehin schon, sondern dann muss man sagen, dieser Konkurrenz gilt der Kampf. Schad hat ja die unternehmerische Freiheit erwähnt. Diese ist in der Tat sehr wichtig. Der Unternehmer sitzt am längeren Hebel, ganz besonders im niedrigen Lohnsegment, um Löhne zu diktieren. Er ist nämlich weniger auf den individuellen Arbeiter angewiesen als dieser auf einen Job. Die unternehmerische Freiheit, niedrige Löhne zu setzen, ist daher recht hoch. Vorausgesetzt, die Arbeiterschaft verbündet sich nicht.
Genau das haben wir eben schon angesprochen. Was hindert eigentlich Deutsche und Migranten daran, gemeinsam zu streiken? Das wäre eine wirklich linke Forderung. Dann stehen die Arbeiter nämlich nicht in Konkurrenz zueinander, sondern vertreten gemeinsam ihr Interesse gegen das Kapital. Jetzt wollen wir nicht so tun, als wäre das alles ein Klacks. Sprachliche Barrieren stehen dem mitunter im Weg oder auch Lohndiskriminierungen. Wenn Deutsche besser für ihre Arbeit bezahlt werden als die Migranten im Betrieb, dann ist es oft so, dass die deutsche Belegschaft schwer für einen gemeinsamen Streik mobilisierbar ist, wie man zum Beispiel am wilden Streik bei Ford im Jahr 1973 ablesen kann, wo türkische Arbeitnehmer in Köln die Arbeit niederlegten, aber vom deutschen Teil der Belegschaft und auch von der Gewerkschaft im Stich gelassen wurden. Da wäre dann aber die eigentlich zu beantwortende Frage, wie kann Solidarität über sprachliche und andere Grenzen hinweg gelingen?
Nicht ohne Grund schreiben Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, die Arbeiter haben kein Vaterland. Es ist Unfug, die Konkurrenz um ein gutes Leben so lange hinzunehmen, wie keine Migranten ins Land wollen. Stattdessen muss eine linke Haltung darin bestehen, mit denjenigen, die für ein besseres Leben kämpfen, solidarisch zu sein. Wenn man stattdessen bloß an den neu kommenden Arbeiter, an denen bemerkt, dass diese für Konkurrenz sorgen, dann ist man ebenso unterschwellig nationalistisch wie die laut Wagenknecht überhaupt nicht rechten AfD-Wähler, die sich gegen Menschen wenden, die ihre bisherige Misere ganz sicherlich nicht zu verantworten haben.
Und das ist, glaube ich, wirklich mal so ein Ding, also dieser Begriff des Nationalismus, der wird ja eigentlich in der Öffentlichkeit immer nur so als Schimpfwort benutzt. Ja, also da stellen sich die meisten Leute wirklich einen ganz aggressiven Chauvinismus gegenüber anderen Ländern und deren Einwohnern vor. Und ich glaube, nee, das ist nicht das, was man darunter verstehen sollte, sondern
man oder man sieht Leute mit Deutschlandhütchen rumlaufen,
genau,
die sagen, sie dürfen hier nicht filmen.
Ja, filmen sie mir nicht ins Gesicht.
Das verstehen Leute unter Nationalismus.
Genau, aber ich glaube, man muss wirklich grundlegender mal sagen, sagen, nein, wenn man sich mit seinem Land so sehr in eins setzt, dass man eigentlich von allen ökonomischen Widersprüchen, die da existieren, abstrahiert und sich darauf eigentlich permanent auf sein Deutschsein beruft und dann glaubt, die Leute aus dem Ausland, die mit einem da beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren, das wären die eigentlichen Feinde. Das ist auch Nationalismus. Wie wir auch sonst ganz viel einfach diese Haltung in der Gesellschaft sehen, dass man sich mit seinem Land und auch der Regierung, die da regiert, immer so einsetzt und zum Beispiel immer in so einem großen Wir spricht. Wir müssten jetzt mal dies oder das in der Welt machen, so als würde man da selbst eigentlich König von Deutschland sein. Also ich glaube, das muss viel klarer sein. Also wenn wir jetzt Nationalismus kritisieren, dann meinen wir damit nicht einfach nur diese ganz chauvinistischen Spielarten, sondern wirklich dieses sich in Einsetzen mit dem Staat und dem, was der da tut. Und was dann ja auch im Kopf halten muss bei dieser Migrationsfrage oder was zumindest dann interessant ist und ja auch wiederum auf diesen Nationalismus verweist, dass man sich mit dieser Staatsbürgerschaft und diesem Staat so sehr einsetzt. Es findet ja niemand verwerflich, wenn Menschen zum Beispiel innerhalb Deutschlands umziehen, um ihr Leben zu verbessern. Also wenn jemand, sagen wir mal, aus der ostdeutschen Provinz, wo deindustrialisiert wurde nach der Wende, in eine große Stadt im Westen zieht, weil er an seinem Herkunftsort keine Perspektive vorfindet, dann schreit ja auch niemand, Hilfe, Hilfe, da gibt es zusätzliche Konkurrenz um Arbeitsplatz und Wohnung. Das sagt ja keiner. Da findet es jeder völlig normal, dass Menschen nach einem besseren Leben streben und aus Regionen, in denen sie nicht bleiben wollen, woanders hinziehen. Es wäre ja auch übrigens wirklich albern, das zu sagen, denn in einer Welt, in der jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, ist es natürlich nicht verwerflich, dieses Glück auch woanders zu suchen. Das passiert innerhalb Deutschlands ständig, was dann aber ja auch dazu führt, dass zum Beispiel das Leben in den großen Städten immer teurer wird, da mehr Interessenten auf ein gleichbleibendes Wohnungsangebot treffen. Wenn man das völlig normal findet, dann aber erst bei Migranten für kritikwürdig geachtet, dann denkt man, ob man es hören mag oder nicht, wie ein Nationalist.
Und wir können das ja auch in Grenzregionen gut beobachten. Beispiel Trier. Sehr viele Leute leben in Trier, arbeiten in Luxemburg, verdienen dort ein Drittel bis die Hälfte mehr und müssen in Trier aber nur die Hälfte der Miete zahlen, die sie in Luxemburg zahlen müssten. Und dann fährt man immer fröhlich hin und her und beim Pendeln kauft man dann noch vergünstigt Zigaretten ein, tankt dort und nimmt den Kaffee mit. Da würde man ja auch dann aus, wenn man dieser nationalistischen Perspektive einmal treu bleiben würde und auf die Deutschen übertragen würde, sagen, was sind das für schlimme Vaterlandsverräter, dass die ihren Kaffee hier nicht versteuern und das Geld in Luxemburg verdienen oder die Luxemburger müssten sagen, das geht alles nicht mehr. Wir haben ja so einen ganz positiven Begriff immer von Leuten, die ins Ausland gehen und es dann sich was Neues aufbauen. Das schaffen ja die Auswanderer, ist so doch so eine Reality-Serie, die seit Jahren am Tag läuft. Ja, vielleicht sollte man die einfach mal nennen, die Flüchtlinge. Goodbye Deutschland. Ja, dann würde man vielleicht mal merken, in welchen Doppelstandards man da eigentlich gefangen ist. Ja. Übrigens, wir haben immer wieder in diesem Podcast gesagt, dass es regelrechter Wahnsinn ist, dass Deutschland so wenig Migration zulässt, nicht zuletzt aus ökonomischem Eigeninteresse, denn Deutschland braucht in den kommenden Jahren mehr Migranten, um alte Stellen zu füllen. Das kann man auch so öffentlich sagen, nur muss man dabei vielleicht etwas vorsichtig sein, denn Rechte könnten dann natürlich, wenn der sogenannte Fachkräftemangel und der Personalmangel behoben sind, fragen, können wir nun aber die Grenze wieder dicht machen, wenn man allein auf das deutsche Eigeninteresse in der Öffentlichkeit hinweist, um Migrationskritikern zu begegnen, dann droht man ihnen die beste Argumentation für eine spätere Antimigrationspolitik frei Haus zu liefern.
Nun wollen wir doch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Immer wieder sind Linke ja empört, wenn Liberale und Konservative von den sogenannten Pull-Effekten sprechen. Mit Pull-Effekt ist gemeint, dass sich Flüchtlinge angeblich so stark von einem verhältnismäßig großzügigen Sozialstaat wie Deutschland angezogen fühlen, dass sie dafür die gefährliche Reise etwa übers Mittelmeer auf sich nehmen. Dem halten Linke dann oft entgegen, dass das empirisch nicht stimme.
Auch hier könnte man aber fragen, was sollte daran eigentlich so verwerflich sein, selbst wenn es so wäre? Wie schon gesagt, bei deutschen Staatsbürgern akzeptieren wir das auch als Selbstverständlichkeit, dass sie dorthin gehen, wo sie am meisten ökonomische Sicherheit bekommen. Vielleicht ist es gar nicht so nützlich, den Konservativen immer wieder mit der faktischen Entgegnung zu kommen, dass das mit den Pull-Effekten übers Mittelmeer ja nicht so stimme. Das dürften die allermeisten inzwischen gehört haben. Und wenn Leute es nicht glauben wollen, dann vor allem, weil sie Vorurteile haben und auch diesen nicht abbauen wollen. Stattdessen sollte man auch diese Leute mal fragen, was habt ihr eigentlich davon, wenn weniger Flüchtlinge kommen?
Ist es ja keineswegs so, als wäre der Staat ein toller Kümmerer, der seinen Bürgern permanent große Geschenke machen will und nur wegen der Flüchtlinge dieser Pflicht nicht nachkommt. Nein, auch ganz ohne Flüchtlinge hat der Staat in den letzten Jahrzehnten immer wieder seine Bürger, beispielsweise in den Niedriglohnsektor getrieben, um dem Kapital und damit dem ökonomischen Erfolg Deutschlands dienlich zu sein. Viele Bürger setzen sich aber mit ihrem Staat ideologisch in eins und bemerken dabei nicht, dass zwischen dem ökonomischen Erfolg der Nation und einer Verarmung von zumindest Teilen der Bevölkerung überhaupt kein Widerspruch besteht. Wir leben ja bekanntlich, das haben wir in diesem Podcast sehr oft schon klar gemacht, nicht in einer Welt, in der die Arbeit bloß der Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft dient, sondern der Bereicherung derjenigen, die über Kapital verfügen. Es ist gerade nicht so, dass jeder seine Arbeit verrichtet, das Ergebnis wird dann in den Topf geworfen und dann nimmt sich jeder raus, was er braucht. Stattdessen wird permanent für den Reichtum der wenigen gearbeitet. In so einer Welt zu glauben, der Staat wäre eigentlich nur eine große Umverteilungsmaschine. Und wenn nun niemand von draußen kommt, hätte man selbst viel, viel mehr. Ist bestenfalls naiv. Auch hier wird der Nationalismus eines Großteils der Bevölkerung sichtbar, der vielen überhaupt nicht bewusst ist.
Und die Idee ist gleich doppelt falsch. Erstens, weil schon die Produktion nur dem Reichtum der wenigen dient und der Staat diese Produktionsweise erst ermöglicht. Zweitens sehen wir das auch da, wo der Staat Steuern erhebt bzw. Schulden aufnimmt, um seine Ausgaben zu finanzieren. Natürlich wäre es rein theoretisch möglich, dass der Staat höhere Sozialleistungen auszahlt oder dass er in Schulen investiert. Er könnte entsprechende Steuern erheben bei jenen, die viel haben. Stattdessen sehen wir ja auch das Gegenteil, was Investitionen anbelangt, wo sie denn hinführen. Nun, während für die Aufrüstung Kurzhandkredite in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgenommen werden können, wird bei der Kindergrundsicherung gesagt, da müssen wir erstmal sparen und dann wird um jede Mark gefeilscht. Offenkundig hat der Staat auch sonst kein allzu großes Interesse daran, seinen Bürgern mit Wohltaten zu begegnen, nicht zuletzt, weil dies dem Kapital schadet. An den ganz normalen Haushaltsstreitigkeiten könnte eigentlich jeder Bürger sehen, dass der Staat offensichtlich kein großer Kümmerer ist, der nur durch den Zuzug von Ausländern leider an der Ausübung von Wohltaten gehindert wird. So als wenn die Grenzen dicht sind und 100.000 Migranten weniger kommen, gleich der Geldregen beginnt für die, die hier bleiben durften.
Ja, dann wird das gesparte Geld sofort auf die einkommensschwächsten 30% der Bevölkerung verteilt, damit die es netter haben, Wolfgang.
Das hat man ja auch in den letzten Spielplätze ohne Ende werden gebaut.
Ohne Ende. Chocolate Milk for Everybody, hätte Hillary Clinton gesagt. Dass der Nationalismus weit verbreitet ist und die Bürger sich mit diesem Staat ideologisch in eins setzen, ist nichts Neues, wenn auch tragisch. Als Linker sollte man aber genau da ansetzen und kritisch nachfragen, ja, was habt ihr denn eigentlich von eurem Staat und eurem Vaterland? Und diese Fragen sollte man dann auch bei der Fluchtthematik stellen. Was habt ihr eigentlich davon, dass Menschen aus diesem Staat herausgehalten werden, wenn er auch ansonsten gar nicht für eure materielle Sicherheit da ist? Umso schlimmer ist es, wenn Linke sich zu den Fürsprechern einer strengen Migrationspolitik machen und das angeblich im Namen der Arbeiterschaft. Sie mögen damit vielleicht bei dieser Arbeiterschaft, ja bei der Wählerschaft auch gut ankommen, weil sie deren nationalistische Vorurteile nachplappern. Für diesen Griff nach der Macht geben sie aber im Gegenzug den linken Internationalismus auf, der eigentlich Common Sense sein sollte.
Und das sozialistische Element wird dann im Regelfall genauso schnell aufgegeben. Das kann man bei Wagenknecht gut sehen, die mittlerweile Ludwig Erhard treu ergeben ist und die mit ihrer Kapitalismuskritik eigentlich nur die Finanzmärkte meint. Etwa wenn sie schreibt, die Motivation echter Unternehmer ist eine andere als die von Kapitalisten. Unternehmer gründen Unternehmen, arbeiten in ihnen und machen sie groß. Kapitalisten investieren Geld und wollen Rendite sehen. Nun, Unternehmer wollen auch Rendite sehen, sonst würden sie das Geld nicht investieren. Und wie sehr einzelne Unternehmer in ihrem Unternehmen arbeiten, das sei mal dahingestellt, aber das ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Ausbeutungsverhältnis, das gegeben ist. Es ändert nichts daran, dass vielleicht dieser Unternehmer auch die Löhne besonders drückt, für kein angenehmes Arbeitsklima sorgt, an den Urlaubstagen spart etc. Wenn einem am Kapitalismus allerdings dann nur noch stört, dass es da Rentiers gibt, die einfach nur ihr Geld investieren, um mehr daraus zu machen, und dass es noch Ausländer gibt, die dann dafür angeblich sorgen, dass die Löhne weiter gedrückt werden können, dann ist daran eigentlich recht wenig links. Wir werden an dieser Debatte dranbleiben, auch wenn wir uns dann mit dem Programm des Bündnis Sahra Wagenknecht auseinandersetzen, das ja in den kommenden Monaten erscheinen soll.
Abschließend wollen wir noch hinweisen auf den Paywall-Content. Wir haben bei Wohlstand für alle auf Steady und Patreon Zusatzinhalte, zum Beispiel die Speakeasy-Bar, wo wir jeden Monat eure Fragen beantworten. Das heißt, wer dort hinter der Paywall ist, der kann uns erstens Fragen einsenden und zweitens versuchen wir, die dann auch so gut wie möglich in diesem Format zu beantworten. Da ging es auch tatsächlich schon um das Bündnis Sahra Wagenknecht und was davon zu halten ist von dieser Gründung, wie viel Positives da zu erwarten ist. Man kann sich ja an dem Ton dieser Folge schon vorstellen, da haben wir nicht so viel Positives gefunden. Und natürlich das Literaturformat, das hinter der Paywall. Da haben wir im vergangenen Monat gesprochen über Bertolt Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti. Und wir werden jetzt im Dezember über Atlas Shrugged von Ayn Rand sprechen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich bin bei zwei Dritteln des Romans. Es wird eine sehr muntere Folge.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!